New Minds AI. Eure wöchentliche Dosis KI mit Jens und Max. Seid dabei, wenn wir die Zukunft erkunden.
Herzlich willkommen zu einer neuen New Minds AI-Folge. Ich bin der Max und wie immer sitzt mir hochprofessionell und vorbereitet der Jens gegenüber. Hallo Jens.
Moin Max. Ja, wir haben ja wieder einiges mitgebracht. Ich freue mich auf die Folge. Die Pre-Podcast, was wir gerade hatten, war auch schon wieder sehr lustig.
Wie immer.
Ich freue mich auf die Folge. Let's go.
Ja, wir haben tatsächlich wieder uns entschieden, auch mehr Updates zu machen, weil ich glaube, wir schaffen es immer ganz charmant und mit einer gewissen Seriosität, Nicht-Seriosität, euch die wichtigsten Meldungen zusammenzufassen. Und wir haben heute auch wieder ganz viele Sachen dabei. Und ich würde sagen, wir fangen vielleicht, Jens, einfach mal du mit dem Banger an, der sozusagen in der Videogenerierung ja vonstatten gegangen ist. Stichwort Sora 2.
Sora, ja, genau das. Das KI-Videomodell von OpenAI hat jetzt ein Update bekommen. Mal wieder, war ja auch überfällig, wenn man sich die erste Version so anschaut. Und was ganz interessant war, dass hier natürlich das Videomodell besser ist. Generierung dauert eine Weile, ist teuer, also übliches, aber dieser Approach von OpenAI, das Ganze in eine App auszulagern. Es gibt eine Sora-App, die auch relativ schnell in die Charts gegangen ist. Natürlich noch nicht in Europa verfügbar, ganz, ganz klar, wie immer bei den tollen Updates. Allerdings da halt ein Social-Media-Feed zu generieren, nur mit AI-Content, wo man, und das ist, heißt, glaube ich, Cameo, glaube ich, wo du quasi eigene Avatare oder einen Avatar von dir generieren kannst und das dann auch für andere Videos anwenden kannst, die du generierst, mit dir drin oder auch mit freigegebenen Avataren. Und deswegen gibt's auch überall, was mit sich alle mitbekommen haben, 3 Millionen Sam Altman-Videos, weil er halt seinen Avatar oder sein Gesicht für diese App freigegeben hat und dann jetzt man alles mit Sam Altman machen kann. Das Lustigste, was ich gesehen habe, war übrigens Sam Altmans Kopf in einer Toilette, der so Skibidi-Bip gerappt hat. Fand ich sehr lustig. War auch ein guter Song. Wie findest du es, Max? Wie findest du die Qualität von Sora? Ich meine, du machst ja relativ viel mit KI-Videos im Vergleich zu den anderen Modellen. Und zweite Frage, die mich interessiert, ein 100%iger KI getriebener Social Feed. Mhm. Glaubst du, das setzt sich durch? Haben wir da Bock drauf?
Also die zweite Frage fange ich mal an. Also nein, ich glaube nicht, dass sich das durchsetzen wird. Ich bin da so ein bisschen der Fan von der Dead-Internet-Theorie, dass am Ende des Tages das Internet dadurch sterben wird, weil Maschinen nur mit Maschinen irgendwie interagieren werden. Es macht ja Social Media auch aus. Es ist eine Social, also eine soziale Komponente, also Interaktion zwischen Menschen. Ich persönlich jetzt, also so, ich bin ehrlich gesagt mittlerweile genervt, weil bei mir erscheint nicht Sam Altman, sondern Stephen Hawking, der irgendwie Wrestling beim WWE, beim Wrestling irgendwie vom Cage mit seinem Wagen runterspringt. Die Queen, die auch im Wrestling-Match auftaucht. Mein Lieblingsrapper Tupac, der irgendwie entweder wrestelt oder DJ-Sets auflegt. Also das Thema Copyright beziehungsweise Urheberrecht ist ein Riesenthema. Nachdem es gelauncht wurde, ja OpenAI direkt Häme bekommen. Klar, die Aussage ist, steht auch in den AGBs der Nutzung drin, dass natürlich das so ein bisschen auch die eigene Verantwortung der Nutzer plus natürlich das auch gelabelt ist mit dem Sora-Wasserzeichen. Das wiederum lässt sich aber sehr einfach entfernen. Und natürlich, tote Menschen können einen nicht mehr verklagen. Also ich habe auch Kurt Cobain, ich habe Martin Luther King gesehen, ich habe Adolf Hitler gegen Netanyahu gesehen im UFC-Kampf und so weiter. Also man sieht halt, und das ist so ein bisschen das, was wir auch ganz am Anfang, wo wir angefangen haben im Podcast und in unserem Hype und so, dass natürlich auch solche Videotools halt einfach auch schon viel Brainrot produzieren können. Also die User produzieren viel Brainrot.
Aber ich fand den Approach von Sora ganz geil zu sagen, das war ja so die erste Aussage. Wenn du als Rechteinhaber nicht möchtest, dass wir das nutzen, dann musst du nachträglich ein Opt-out quasi geben. Aber wenn das schon passiert ist, dann ist es halt so. Haben die ja auch ordentlich auf den Deckel bekommen. Also erstmal zu sagen, Sora, mach erstmal alles. Verletzen erstmal alle Rechte. Wenn du nicht möchtest, dass deine Rechte verletzt werden, dann sag uns das doch bitte. Das fand ich einen sehr interessanten Approach.
Ja, also ich finde das, ja, das heißt, ich finde am Ende des Tages ist es, also wir haben vorhin uns gerade in der Vorbesprechung so ein bisschen drüber witzig gemacht, wie viel Geld dann in Europa versus USA ausgegeben wird, aber da muss man das Thema Europa und Datenschutz und Persönlichkeitsrechte irgendwo auch irgendwie schätzen. Ich habe ja auch gesehen, dass in Kalifornien ja irgendwie die dabei sind, dass AI nicht Schauspieler ersetzen soll. Es gibt so einen Rechtsbeschluss bzw. eine Vorlage für ein neues Gesetz. Und dementsprechend, ja, also ich finde von der Videoqualität her ist es natürlich erschreckend gut. Also ich habe immer noch diesen Spaghetti-Monster Will Smith im Kopf versus historische Videos, die mir im Feed gespielt werden durch Sora, also wichtige Szenen der Menschheitsgeschichte oder Geschichtsereignisse, die wirklich erschreckend gut dargestellt worden ist, zum Beispiel das Attentat auf den österreichischen Kaiser, der da aus, was letztendlich der Start des Ersten Weltkriegs dann war, in einer erschreckend guten Qualität, als wäre der wirklich dabei gewesen, also da kann sozusagen jede ZDF Terra X Doku gar nicht mithalten von dem Setting. Aber klar, ich glaube, Bildqualität, auch Consistency sind so Themen. Wir schauen mal. Und natürlich die Kosten sind
auch so ein Ding. Consistency, aber echt gut. Und was ich stark fand, das habe ich gefühlt bei den anderen Modellen, so ein Kling oder auch so ein Veo, nicht gesehen, ist wirklich die teilweise sehr gut aufs Timing sogar bezogene Konsistenz von Szenen. Also wirklich, dass man sagt, man kann mehr oder weniger ein ganzes Skript reingeben und er folgt auch diesem Ablauf von Szenen, die definiert sind, bis hin zu den
Fußball-Bossen.
Also das war schon stark. Ich habe so eine Spaghetti-Ad gemacht mit Sam Altman, auch bei LinkedIn gepostet, die war solide, die war echt gut. Also auch vom Schnitt her, von den Szenen, ein Close-Up auf die Spaghetti, aber halt, das war schon echt gut. Also
wir werden am Ende halt sehen, wo das hinführt, weil am Ende, wenn es der Nutzer trotzdem die Produkte kauft oder die Werbung gut findet, es werden wahrscheinlich AI Awards geben, irgendwann mal, keine Ahnung, wo man halt irgendwie die besten KI-Spots irgendwie prämiert.
Ja, das wird's ne? Also ich meine, wenn du sagst, hier ist ein Spot und du kannst nicht mehr unterscheiden, ist das AI oder nicht AI, ist halt die Frage, machst du bei den AI Awards mit oder bei den normalen Awards?
Ja, das stimmt. Also ich bin jetzt gespannt, wie sich das entwickeln wird und ich bin auch vor allen Dingen gespannt, ob die nicht anfangen, auch irgendwelche Klagen zu bekommen bezüglich Persönlichkeitsrechte und so.
Ich glaube, das haben die wahrscheinlich in den Hype mit eingerechnet. Also ich glaube schon. Ich meine, die haben zwar ihre Richtlinien, auch so mit Bildern, also wenn du ein Bild hochlädst bei Sora mit einem Mensch drin, dann kriegst du ja ganz schnell das Problem, dass du es nicht generieren kannst, dass er da nicht generiert. Da haben die ja schon ihre Guardrails drin. Aber ich finde es, bin gespannt, wann Europa dran ist. Also ich habe es auch über ein VPN gemacht.
Dann ja, und dann über Hicksfield auch.
Über Hicksfield, genau, ich hab direkt ein eigenes Tool gebaut. Ich gesagt, ich will die API direkt ansprechen, als sie kam. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Aber was in dem Zusammenhang auch noch spannend wird, ich glaube, der Videobereich, der wird sich auch noch weiterentwickeln und es gibt sogar die Gerüchte, noch keine richtige Quelle, aber Gerüchte und erste Screenshots wohl von der Umgebung, dass wir so auch ganz schnell demnächst ein VO 3.1 sehen. Mal gucken, was da 3.1 besser macht. Ist halt auch nur ein kleiner Sprung. Also entweder sagt Google, guck mal, wir machen mit einem Sprung von 0,1 machen wir alle kaputt. Guck mal, wie krass wir sind. Oder es hat wirklich nur so ein bisschen, dass du sagst, mach jetzt irgendwie Qualität ein bisschen runter. Aber dann stelle ich mir die Frage, warum macht man dann so ein Update von Punkt 1? Also ich bin gespannt, was wir da erwarten. Ich fände es lustig, wenn Google da voll auf die Kacke haut und
hast du, aber zum Thema Video vielleicht noch, bevor wir weiter in den Meldungen springen, hast du mal WAN 2.5 ausprobiert?
Claro.
Und?
Ich bin von den WAN-Modellen und auch generell von den chinesischen Modellen echt ziemlich gut. Auch WAN 2.2 Animate finde ich echt stark. Also, ich meine, du machst ja viel mit Comfy-UI und so weiter.
Ja, daher. Mega. Also ich war mega positiv überrascht, dass das einfach lokal auf dem Rechner läuft.
Wie ist so dein Gefühl, mal abgesehen von, wobei Sora kann man mit reinsetzen, aber so auf rausgezoomt chinesische Modelle versus westliche Modelle? gleich auf oder noch ein bisschen?
Gleich. Nee, also ich finde gleich auf. Also wenn man zum Beispiel jetzt sieht, das war ja das beste Beispiel, das Nano-Banana-Thema mit Google und dann eben dann Seed Dream danach direkt. Dann Seed Dream aber gleich nochmal einen draufgelegt. Ja, okay, wir machen halt 4K. Ja,
das
Ella Badged. Also ich glaube schon, dass die gleich auf sind, in mancherlei Hinsicht klar. Das Innovative kommt vielleicht dahingehend vielleicht mal aus den USA und danach wird schnell nachgezogen in China. Aber ja, also ich bin Fan. Ich bin echt Fan von C-Dream 4K. Ich bin aber auch Fan von Nano-Banana, je nachdem für den Use Case. Ich bin auch Fan von Ideogramm tatsächlich immer wieder. Gerade wenn ich sozusagen so, Icons und solche Sachen konzipiere im Brainstorming bei kreativen Konzepten, das ist echt crazy. Hab mir irgendwie das Logo von einer neuen Brand irgendwie selber gebaut und habe vorher irgendwie zwei Grafiker hingesetzt, baut mir mal so ein Logo, fand ich so nicht so geil, dann habe ich so gesagt, komm, scheiß drauf, ich nimm's jetzt mal und haus mal den Ideogramm und habe mir mal so ein paar Prompts und hab rumgespielt und dann war ich so, wow, und dann als Vektordatei runtergeladen und ich so, ja, okay, geil.
Ja, ich finde, Ideogramm hat so ein bisschen Fahrt verloren, leider, ich fand die auch gut, aber ich glaube, dann kannst du halt irgendwann, wenn du nicht so die Hypes erzeugen kannst, wie so Nano Banana, ist dann schwierig, wenn du halt nur Bilder generieren kannst. So, sage ich mal in Anführungszeichen.
Ja.
Springer weiter, mein Lieber. Video, Haken dran, glaube ich.
Haken
dran. Letzter Punkt zum Video. Muss ich noch mitgeben. Einen Tag nach Sora 2 hat Runway auch nochmal ein Video gezeigt, hast du vielleicht gesehen.
Das ist
quasi kein fertiges Produkt, aber sie haben quasi so eine Art Vision mit so ein bisschen mit Bedienelementen gezeigt, nicht Bedienelementen, aber mit Animationen gezeigt, nach dem Motto, was wäre denn, wenn du alles editieren kannst und alles bearbeiten kannst, und dann gab es halt so ein Video, wo du in Video so über Pinsel Sachen manipulieren kannst und das super schnell verändert wurde. Mal gucken, wann da was kommt, ob sie jetzt gesagt haben, wir müssen jetzt irgendwie was raushauen, damit wir irgendwie auch noch Relevanz haben bei Sora und Co. Oder ob da demnächst auch ein schönes Update bei Runway kommt.
Also ich habe ja nur von Runway mitbekommen, dass diese Lionsgate-Nummer doch nicht so fliegt.
Ist halt eine schöne Marke, die du nach außen kommunizieren kannst, aber...
Ja, hätte mich auch schon gewundert. Also wie gesagt, wir warten von Runway mal jetzt gefälligst, dass sie gefälligst wieder mal Gas geben, weil echt, die können aktuell halt gar nicht mithalten. Ohne Witz. Also ja, die Image-Generierung bei Runway waren wir immer ja positiv überrascht, weil so ein Side-Ding, wo wir dann auch gesagt haben, boah, das ist ja gar nicht mal so schlecht und so. Auch Act S2 und Alf oder so, alles nett. Vor allen Dingen halt in den Demos immer nett. Aleph, ja, Aleph. Für mich ist der Aleph, Alter. Und jetzt halt irgendwie gar nichts. Also im Vergleich zu den anderen. Also,
ja, aber ganz ehrlich, Max, das ist doch echt immer so. Also ich meine, jetzt kommt dann irgendwie was Modell X und dann ist das andere Modell wieder schlecht und dann kommt jetzt Runway Gen 5 und dann sagen wir, boah, krass. Das ist halt ein Auf und Ab. Aber ich glaube...
Ja, okay, du hast dir recht.
Was halt feststeht, glaube ich, dass wir halt immer da, wie du sagtest, die einen kopieren voneinander, die anderen gucken sich ab, lassen sich irgendwie inspirieren. Und ich glaube, das wird Gen 5 wird wahrscheinlich auch krass sein. Das ist halt die Frage, wann es kommt. Wenn es halt vor, weiß nicht, Sora 3 kommt, dann ist das wahrscheinlich total krass. Wenn es nach Sora 3 kommt und nicht so krass ist, dann kommt irgendwie WO4. Von daher bin gespannt, wo wir da noch hinkommen.
Macht's halt einfach bitte krass, alle da draußen. Also, machen wir Haken hinter Video. Wir haben noch mal ein paar Meldungen dabei. Bleiben wir noch mal kurz in der OpenAI-Welt. Was ist denn da noch passiert? Ich hatte ja natürlich wieder, wurde mir ein Feed gespült, N8N-Business... ChatGPT OpenAI killed all the automation businesses with one update.
Boah, erzähl mal. Das war auch anstrengend.
Was hat es damit auf sich? Was ist der Agent Kit und der Agent Builder?
Ja, genau. Also erstmal hatte OpenAI in San Francisco den Dev Day, den Developer Day für die Nerds. So ein bisschen wie die Apple Keynote, nur mit mehr Nerds, aber sehr coole Updates gezeigt. Irgendwann will ich da auch mal hin, aber gut.
Da gehen wir hin. Habt ihr das gehört? OpenAI Deutschland, ihr wollt mit uns was machen. Also ladet uns bitte ein. Wir machen gerne Live-Podcast.
Das wäre okay. Aber genau, auf jeden Fall gab es den OpenAI Dev Day. Und da gab es ein paar Updates. Unter anderem Apps in ChatGPT. Fand ich ganz spannend. Wir sehen jetzt, oder wir haben ja gesehen, zum Beispiel mit dem OpenAI oder mit dem ChatGPT Checkout, dass wir jetzt in USA, also alle Sachen, die meisten Sachen, die wir jetzt bequatschen, sind eh nur USA only. Man kann über Shopify und Etsy in den USA schon einkaufen in ChatGPT. Das heißt, der komplette Checkout-Prozess ist in ChatGPT. Das ist krass. Das heißt, mehr Interaktion in dem Chatbot. Und mit den Apps soll das Ganze noch ein bisschen erweitert werden. Vielleicht erinnerst du kennst auch noch die Plugins von früher, ne? Die ChatGPT-Plugins. So wie das, nur halt in geiler, also sinnvoll. Das heißt, nicht nur irgendwie mit einer Integration oder mit einem Datenpunkt nach außen, sondern die haben gezeigt, Spotify war mit dabei, Booking.com, Canva, wo halt Coursera, wo in ChatGPT beispielsweise Coursera-Videos abgespielt werden konnten, wo in ChatGPT auch Designs erstellt wurden mit Canva. Das heißt, eine viel tiefere Integration an externe Plattformen. Das war erstmal ganz cool. Dann, von dir gerade angesprochen, Agent Kit bzw. Agent Builder. OpenAI hat, das wurde einen Tag später, einen Tag vorher schon ein bisschen geleakt, so eine Art, ja, so ein bisschen wie N8N oder Zapier, hat so einen Canvas-based Workflow Builder, wo du dir deine Agenten zusammenzimmern kannst.
Hast du es auch probiert?
Klar, haben wir direkt auch schon ein Snippy-Tutorial dazu gemacht, einen Tag später. Aber ich fand das krass. Ich glaube, das Wildeste, was ich gesehen hatte, ich glaube, es war eine 1 mit, ich glaube, 12 Nullen. Ich weiß gar nicht, was das für eine Zahl ist, aber 1 mit 12 Nullen, Startups just got killed by OpenAI, weil dieser Bilder halt da war. Und auch die Leute, die gesagt haben, boah, NLN ist durch, kannst vergessen. Ich glaube, das ist cool, das ist nett so, aber du hast halt A, ist es halt erstmal noch aktuell für Developer ausgerichtet. Das heißt, wenn du es deployen willst, hast du halt erstmal ein Agent-Kit, eine Workflow-ID, die du irgendwie in dein Agent-Kit, in dieses Framework halt einbauen musst und das halt irgendwie auch deployen musst. Das heißt, du hast dann nicht so ein One-Click-Ding wie bei Zapier und N8N oder sonst was. Das heißt, dieser ganze Hype, das ist völlig übertrieben. Das ist eine coole Idee, aber ich stelle mir auch die Frage, wie viel Fokus da drauf geht. Bauen die sowas wie ein N8N, was jetzt auch Non-Techies gut nutzen können? Oder ist das immer noch, weil das ist im OpenAI-Playground, das ist für Developer aktuell gedacht. Wenn die da keinen Fokus aufsetzen, dann wird das immer noch so ein Dev-Tool bleiben. Wenn die natürlich da Vollgas geben und sagen, wir bauen hier so ein Zapier nach, das ist ein N8N, fair enough. Aber aktuell sehe ich das so noch nicht. Hab da ein bisschen rumgespielt, war ein bisschen buggy am Anfang, ist ganz cool, aber kannst du halt auch anders noch ganz gut bauen. Ansonsten gab es ein paar kleinere Updates, genau, die Sora 2 API, das heißt auch für Entwickler, deswegen gibt es jetzt auch Sora 2 in allen Tools von Hicksfield über FreePick und so weiter, weil es als API losgelöst wurde oder ermöglicht würde. Ich habe auch direkt ein API-Tool dazu gebaut. Das heißt, das ist möglich, relativ teuer, für so ein Video. Ich glaube, wenn du das längste Video 12 Sekunden in der höchsten Auflösung generierst, zahlst du $6. Für wow. Ein Video. Das ist schon ordentlich. Und wenn du dann merkst, oh, das war nichts, das Video, oder ich habe mich verpromptet, katsching. ganz schön krass. Ansonsten gab es noch GPT-5 als API, das heißt auch hier das Modell nochmal für andere zugänglich. Es gab ein kleineres Image-One-Modell, ein kleineres Realtime-API, also diese Voice Assistant in zwei Versionen, die 70% und 80% weniger Kosten erzeugen. Was ich ganz interessant fand, GPT-5 Pro als API klingt erstmal cool, krasses Reasoning, krasse Denkleistung, krasse Kosten. Ich habe mal so ein bisschen verglichen. Du zahlst für, wenn du GPT-5 nutzen würdest für die API, zahlst du für 1 Million Input-Token $1.25. Ist okay. Bei der Pro-Version sind es $15, also knapp 13 mal so viel. Krasser wird es bei dem Output. Wenn du 1 Million Token Output generierst bei GPT-5 Pro, zahlst du $120. Im Vergleich zu der normalen GPT-Version sind es $10. Also Vorsicht bei der API-Nutzung von GPT-5 Pro, das kann ganz schnell ins Geld gehen. Ich habe aber tatsächlich fairerweise auch noch keinen Use Case für die Pro-Version. Dafür ist das zu krass.
Ja, und dann haben wir noch ein Checkout-Thema, sehe ich gerade.
Habe ich gerade schon am Rande erwähnt. Einkaufen in ChatGPT, das meine ich mit Checkout. Finde ich krass. Max, würdest du in ChatGPT einkaufen? Also würdest du da den Purchase durchführen?
Ja, klar.
Warum?
Weil ich keinen Bock habe, nur auf die Seite zu gehen und alle Cookies wegzudrücken und mich dann wieder im Warenkorb und dann da und dann Ding und dann Denk. Nee.
Dann merkst du.
Ich bin ja sehr pragmatischer Shopper. Also ich bin auch derjenige, der das digitale Shopping, aber halt auch in der Offline-Welt adaptiert. Also sprich, ich gehe in den Laden, ich suche mir was aus, ich kenne meine Größen und dann kaufe ich es und gehe wieder. Also bei mir gibt es kein so.
Ich bin
da wirklich so richtig so ein SWAT-Team-mäßig. Ich gehe rein, gehe wieder raus, zack, zack.
Ich auch, aber ich habe gerade überlegt, als du es so erzählt hast, dachte ich mir, wenn Max das so adaptiert von online zu offline, geht er dann auch in den Shop rein und fragt dann einfach die Leute im Laden: Entschuldigung, können Sie mir mal eine Bewertung zu dem Artikel geben? Wie finden Sie das denn? Wie viele Sterne würden Sie dem denn geben? Fände ich ganz geil. Nee, aber sehe ich auch so. Ich hab's mal getestet, du kannst es in den USA schon testen, also über ein VPN, wenn du quasi was bei Etsy kaufen willst, irgendwie schöne Schalen, Holzschalen, I don't know. Und da kannst du wirklich, hast ein Pop-up, da ist deine Kreditkarte hinterlegt, deine Adresse hinterlegt, da kannst du sagen Purchase und ab dafür. Und das ist halt echt krass. Mal gucken, wann es in Europa kommt. Da dürfen wir natürlich noch nicht. Aber mit Shopify-Integration ist natürlich stark, die so kommen. Etsy als großer Marktplatz und die haben halt auch ein Framework drumherum gebaut. Das heißt, langfristig kann das theoretisch jeder Shop integrieren. Und dann ist halt die Frage, als Shopbetreiber, willst du da gelistet sein? Du kriegst zwar immer noch die Kundendaten, aber du hast halt keine Upsell-Kontrolle. Das heißt, wenn ich jetzt bei ChatGPT mir ein Podcast-Mikrofon kaufe, wobei, das ist ein schlechtes Beispiel, ein Laptop, genau, dann hole ich mir den Laptop irgendwie bei einem Anbieter XY und dann sage ich brauche immer noch eine Hülle. Wenn du bei einem Shop bist, dann hast du halt ein Upsell.
Cross-Selling, Upselling.
Genau, aber ChatGPT wird dir nicht denselben Shop geben. Der wird sagen, ja, hier sind die besten Laptops.
Also ja, und wenn du dir jetzt überlegst, dann ist ja der größte Feind dann von dem Thema nicht nur irgendwie generell so die ganzen Händler, die sagen, oh, ich will, sondern einfach Amazon hat dann ein Problem, oder?
Ja, genau. Also ich meine, also ich fand es sehr smooth und ich meine, Amazon hat auch ein Chatbot, aber ganz ehrlich, wenn ich ChatGPT kennt mich mittlerweile recht gut. Wenn ich dann sage, ich brauche etwas und ChatGPT gibt mir Gründe, warum das gut ist, aufgrund von, weil er sich 20 Seiten angeschaut hat von verschiedenen Rezensionen, nicht nur bei Amazon, und sagt mir dann, das hier ist das Beste, weil, wie du sagst, da spare ich mir auch die Zeit, irgendwie in Rezensionen reinzugehen. Und dann, ja, glaube ich, dass Amazon auch das vielleicht merken wird oder Amazon integriert selber. Kann natürlich auch sein.
Das kann auch sein. Ja, wir haben noch ein paar Sachen dabei heute für unsere Freitagsausgabe. Was hat das eigentlich mit dem Thema Google AI, also auch in Deutschland, auf sich?
Der Google AI-Mode. Ja, ich hatte meine Woche ist interessant gestartet, weil ich war spontan in Berlin bei Google eingeladen, die dann für den Dienstag auf den Mittwoch dieses Announcement zum AI-Mode-Thema platziert hatten und uns noch ein bisschen gezeigt haben, was denn der AI-Mode schon kann. Hatten auch sehr, sehr coole Leute am Start, auch aus den Staaten. Mal gucken, ob wir da vielleicht auch noch eine Folge zu machen. Und der AI-Mode ist quasi so einfach gesagt ChatGPT in Google. Das heißt, in den nächsten Tagen, Wochen, soll jetzt wohl irgendwie auch ausgerollt werden, auch in Deutschland, wirst du bei dem Suchschlitz von Google einen AI-Mode-Button haben und oben in dieser Leiste, wo Bilder und Maps und so weiter steht, auch AI-Mode. Und dann springst du wirklich in so eine Conversational-Lösung von Google mit einer, fairerweise muss man sagen, sehr schnellen Performance. Also die haben das Flash-Modell, glaube ich, hinten dran. Das ist echt fix, muss ich sagen. Sourcen aus verschiedenen Sachen, haben das Query-Outing, das heißt aus einer Suchanfrage mehrere Suchanfragen und dann sourcen die zusammen. Das war echt sehr performant. Hoffen, das bleibt so. Aber halt alles im Google-Kosmos. Und ich bin gespannt, wenn Google da irgendwann das Personalisierungsfeature ausrollt. Ich glaube, dann ist das krass, weil überleg mal, was alles bei Google liegt. Maps, Kalender, Gmail, Suchhistorie, was das alles für Nuggets sind an Daten. Und wenn du das mit einem Chatbot kombinierst, ja, puh, das ist krass. Und ich glaube auch dadurch, dass ja Google immer noch so eine krasse Marktmacht hat, wenn du dich als Nicht-AI-Nerd in Google zurechtfindest und dann sagst, ach, guck mal, hier ist so ein AI-Mod, ach, ich chatte mit Google, dann brauchst du ja gar nicht zu ChatGPT zu gehen, weil ist ja dann Umweg und aufwendig und kenne ich ja nicht und so weiter. Und ich glaube, da bleibt man dann schon ganz gerne bei Google hängen. Bin ich gespannt.
Ja, tatsächlich. Also ich muss auch echt sagen, die Funktionalitäten, die wir bei Google auch jeden Tag im Daily Agency Business haben, sind echt gut. Also vom irgendwie Transkribieren bei Gemini, mit Gemini in den Meetings, bis hin irgendwie auch in den Google Docs und in den ganzen Google Sheets. ist schon echt nicht schlecht. Also das tut ab Google schön, dass ihr endlich die letzten Jahre dann auch doch noch aufgeholt habt. Wir waren schon ganz traurig. Aber vielleicht noch 2, 3 Punkte dazu nochmal zusammenfassen. Was gibt's noch von Google? Und dann springen wir nochmal zur EU-KI-Strategie und zu einer witzigen Geschichte, warum Berater von Deloitte wieder zurück in die Uni gehören.
Schöner Cliffhanger zum Ende. Genau, bei Google gab es noch so ein paar Sachen, also erstmal der AI-Mode, der jetzt ausgerollt wird für alle. Wie gesagt, es dauert tatsächlich was, war große Ankündigung, aber ich glaube, der Rollout wird einfach peu à peu passieren. Da bin ich auch gespannt bei AI-Mode, wie sich auch dieses Verhältnis zu Web-Traffic auch verhandelt. Weil natürlich mit dem Chat hast du natürlich immer noch weniger Gründe, auf eine Webseite zu gehen. Und da bin ich gespannt, wie sich das auch Richtung Publisher etc. auswirkt, ob man das mehr merkt als der Overviews, wo ja dann quasi auch dieser Besuch auf einer Webseite nochmal einen anderen Fokus ist. Es gab aber noch den neues Gemini Computer Use Model auf der 2.5er Basis, um quasi, ja, Computer zu bedienen, mehr oder weniger. Also Webbrowser vor allen Dingen, das kann man auch schon auf Browser-Based, glaube ich, testen. Und da sieht man, dass das Modell schon recht effizient auf Webseiten sich umherklickt und nutzt. Und ich glaube, dass oder meine Vermutung oder meine Meinung ist, dass wir immer mehr solche Computer-Use-Cases sehen, aber im Hintergrund. Das heißt, man gibt bei Google eine ganz normale Anfrage ein und im Hintergrund sucht er halt auf einer Webseite und klickt sich rum. Das kriegst du aber das End-User nicht mit. Und da haben die, glaube ich, gerade ganz guten Grundstock gelegt. Ähnlich wie bei Opal oder Opal ist quasi das Ding wie der Agent-Builder von OpenAI, nur ein bisschen bunter und ein bisschen
Marketingmäßiger.
Halt. Ja, bisschen, also das ist dann eher so nicht Dev als Zielgruppe, sondern eher vielleicht dann auch ja die Marketer und so weiter. Ist aber halt auch dementsprechend so ein bisschen einfacher gehalten. Wurde auch nochmal in einige neue Länder ausgerollt, das heißt, da haben die auch nochmal gepusht, aber natürlich noch nicht Europa. Das kommt natürlich irgendwann nochmal.
Ja, klar.
Und ansonsten gab es bei Google noch die Ankündigung, ich glaube, es war gestern, Gemini Enterprise, das heißt, hier hat Google auch mal nochmal ein Enterprise-Level oder Level-Produkt geschaffen für die Gemini Suite. Wo auch wohl auf externe Plattformen und externe Systeme wie auch so Microsoft und SAP und Salesforce wohl nutzbar ist und man, was auch immer dahinter steckt oder wie detailliert es sein kann, halt auch diesen Google Agent Space oder Agent bauen kann. Also sowas wie der Agent Builder, wie Opal, vielleicht dann in Gemini Interface, I don't know. Ich habe manchmal das Gefühl bei Google, die bauen super viele Produkte, die irgendwie eigentlich zusammengehören, aber dann auch wieder nicht. Also auch dieses AI-Mode.
Konzern.
Ja, wahrscheinlich. Aber, das ist geil. Ich meine, alle die dazuhören, ihr habt es ja nicht gesehen, aber Max hat gerade so sehr liebevoll einen Fussel von seinem Mikrofon weggemacht und hat dabei sehr verwirrt geguckt. Ich hoffe, es war ein Fussel.
Ja.
Und genau, also auch so ein Gemini versus AI Mode ist auch sowas. Oder so ein Notebook LM, super geiles Tool, aber halt irgendwie auch wieder so in so einem anderen Team abgekapselt. Und ich bin hoffe, dass da irgendwie ein bisschen mehr zusammengezogen wird, weil warum soll ich denn jetzt ein Gemini benutzen, wenn ich eine AI Mode benutzen kann? Natürlich für Bilder- und Videogenerierung, aber warum kann ich denn keine Bilder und Videos im AI Mode generieren? So ist für einen Nutzer am Ende ja eigentlich egal. Und da bin ich gespannt, wie das sich zusammenzieht.
Ja, ich auch. Es ist tatsächlich als auch mein Empfinden, dass irgendwie jeder viele Ideen hat bei denen und jeder so, ja, mach das mal, das ist das Google-Prinzip, wir lassen mal unsere Mitarbeiter Ideen umsetzen und am Ende muss es irgendeiner zusammenführen. Und es sind jetzt sehr viele gute Ideen, deswegen Daumen hoch, weiter so. Wir haben noch eine kleine Meldung, N8N, Series C. Ich meine, wir haben vorhin gerade drüber gesprochen, in der Vorbesprechung, ist wirklich N8N jetzt tot wegen dem Agent Builder Update? Und die kurze Antwort von Jens war nein.
Wir haben hier ein bisschen Geld eingesammelt. Genau, N8N hat deutsches Unternehmen, finde ich mega cool, hat
geil
über die letzten Jahre, vor allen Dingen auch mit dem Agent-Modul, glaube ich, so richtig Gas gegeben. Und hat jetzt eine Series C Finanzierungsrunde nochmal announced, 180 Millionen US-Dollar eingesammelt, sind jetzt auf einer Bewertung von 2,5 Milliarden US-Dollar. Mega cool. Unter anderem auch N-Ventures, der Ventures-Arm von Nvidia mit dabei. Also richtig, richtig cool und ich bin gespannt.
Wir brauchen jemanden von N&N im Podcast. Auf geht's, Jens. Hol mal.
Dran. Ja, das fand ich mega cool. Wir nutzen auch tatsächlich immer mehr N&N auch und ich finde die Dynamik eigentlich ganz cool. Also natürlich hast du auch Zapier und Make und so weiter. Ich finde aber oft durch diesen Community-Approach, den bei N&N durch die Open-Source-Sache halt auch noch hast, passieren gefühlt bei mir manchmal Sachen schneller und es sind Ideen schneller umgesetzt.
Und es ist jetzt endlich mal was aus Europa. Wir müssen einfach die Sachen pushen. Wir müssen stolz drauf sein.
Ja, Deutschland. Also von daher mega cool. Gerne weiter so machen. Ja, Max. Und dann haben wir noch so zwei Sachen über. Was möchtest du zuerst machen? Möchtest du erst Berater
zerlegen
oder über die EU lästern?
Ich mache mal erstmal, ich lobe jetzt erstmal die EU und unser in diesen schwierigen Zeiten von, sage ich mal, weißen alten Individualisten-Männern, die die Welt auseinandertreiben, sollten wir jetzt in der EU besonders zusammenhalten. Dementsprechend will ich nicht so haten, aber es ist natürlich schon traurig, wenn man sieht, dass die EU mit ihrer KI-Strategieankündigung großes Tamtam macht. Wirtschaft, öffentlicher Sektor soll mit KI angewendet werden, also gepusht werden. In der Wissenschaft, Forschung, Innovation. Ich meine, Donald Trump spielt uns in die Karten. Sehr viele WissenschaftlerInnen sind ja sozusagen nach Europa. Aber dann wird halt die Summe genannt und eine Milliarde zur Förderung zu KI in Schlüsselindustrien. Einfach mal ein kleiner Denksport. Habe ich gestern oder vorgestern in der Anstalt gesehen. Sehr zu empfehlendes Format von Öffentlich-Rechtlichen. Schaut kein Fernsehen mehr, aber das kann man anschauen. Dort kam eine schöne Zahl zum Thema Steuerhinterziehung in Deutschland. 100 Milliarden im Jahr zum Vergleich versus eine Milliarde Investition von Europa. Und jetzt kommt am Ende, die USA hat wie viele nochmal? Wie viel zahlen? Ich glaube ein bisschen mehr, was die investieren. Ich würde mal sagen, fast 10 bis 50 Mal mehr.
Ich meine, allein schon hier Project Stargate, ich meine, das ist natürlich auch, wie dann so ein Funding aufgebaut ist, aber Project Stargate hatte ja 500 Milliarden.
Ja, okay, und wir kommen mit einer Milliarde um die Ecke, weißt, aber geben sonst, was weiß ich, für nicht fertige Brücken Geld aus und für irgendwelche Mauts, die nicht kommen und was weiß ich, also naja, aber jetzt kommen wir zum richtigen weiteren Rant-Thema und das ist ein wirklich schönes Thema, weil ich wirklich echt
auch als Gründer... Ich bin dafür, wie du dich auch gefreut hast, als ich das geschickt habe, das finde ich...
Ja, weil, nein, no front an alle BeraterInnen da draußen, der großen, auch von Wirtschaftsprüfer bis BeraterInnen, um Gottes Willen, wir machen ja Spaß, wir sind auch der bekannte KI-Humor-Podcast. Aber wir haben eine schöne Meldung für euch mitgebracht, die wirklich schön ist, und zwar fand ich die Überschrift sehr charmant: Beratungsfirma Deloitte gibt Australien Geld für den KI-Müll, also für den KI-Müll zurück. Dann dachte ich mir so, KI-Müll, ich hatte erst wirklich sinnbildlich vor, wie handelt jetzt die Leute mit irgendwelchen Schrottteilen?
Das hätte auch sein können.
Ja, so Schrott. Nee, was ist da passiert? Die haben eine Studie gemacht, haben einen Bericht gemacht, haben wahrscheinlich schlechtes ChatGPT verwendet. Deep Research haben die Quellen nicht genutzt oder nicht verifiziert letztendlich. Und der Bericht der Bericht hat dann daraufhin einen Vertragswert von 439.000 australische Dollar, was umgerechnet 250.000 Euro sind, bezahlt und mussten sie dann wieder zurückgeben, weil nämlich der Bericht so schlecht war von Deloitte, weil im Endeffekt Studien zitiert worden sind, die es gar nicht gab.
Das ist schon doof. Also ich meine, es ist ja nicht klar, wie viel zurückgezahlt wurde, aber das finde ich krass, wenn sowas halt public wird.
Puh, und dann sehen wir immer, wir reden ja immer, ja, braucht es noch Agenturen und in unserer Agenturbubble, GWA, gerade Horizont, hier gehen eine Agentur nach der anderen, meldet Insolvenz an, David und Martin und wir sehen hier Skandale und Ding, Agentur, weißt du, so in unserer Bubble und dann denken wir, werden die Agenturen von morgen sterben, wenn man sagt, hey, Alter, nur weil die anderen einen Anzug haben und irgendwie ein Hemd und ein Ding, die kriegen es ja genauso, die haben ja genauso Probleme. Jetzt haben die sich wahrscheinlich gedacht, Mensch, super, dann machen wir unsere Charts halt mit Deep Research, aber wir prüfen es halt nicht.
Und dann bei der Summe, das finde ich halt krass. Also
ja,
ich denke mir dann halt, was ist dann die Arbeit da gewesen? Also, ich meine, wenn du die Quellen, die mussten ja irgendwie erzeugt werden. Das heißt, dafür wurde schon KI benutzt. Das heißt, du hast dir vielleicht Gedanken gemacht, was über den Prompt, dann war es ja wahrscheinlich der teuerste Prompt der Welt. oder das Design am Ende war fancy, ich weiß es nicht. Aber das fand ich schon krass. Also, also ich glaube da, ich glaube Agenturen ist wahrscheinlich nochmal was anderes, aber generell da bei so einem Ding einfach das ungeprüft rauszugeben, vor allen Dingen, wenn da Quellen dabei sind, die irgendwie Entscheidungen treffen müssen, finde ich schon mutig. Also ich glaube, da sind wahrscheinlich gerade auch nach so einem Bericht auch Köpfe gerollt. Nicht zu wenige.
Naja, also ich meine, also wir hatten ja auch mal wieder darüber diskutiert, dass die BeraterInnen oder die Beratungsfirmen dieser Welt ja eigentlich auch auf so ein bisschen auf so ein Nugget, du hast vorhin Nugget gesagt, fand ich voll süß mit den Daten. Aber eigentlich sind die gibt es ja schon vorm Internet oder gibt es ja schon ein bisschen länger, ja. Und die haben ja sicherlich auch Archive und haben einen Haufen Geld eingenommen für Studien und Inhalt und so. Sag mal, warum haben die nicht, sind die nicht auf die Idee gekommen, da irgendwie das mal ordentlich aufzusetzen und dann einfach eine geile Open Source drüber zu schnalzen, weil dann sind die ja unbesiegbar, weil die Datenqualität, die sie ja gesammelt haben über die Jahrzehnte, müsste ja sehr gut sein. Nee, wir machen die kostenlose Version von ChatGPT. Ja.
Das wäre geil. Ja, wir haben, ich glaube, es war tatsächlich Azure Container mit GPT-4o. Aber ich meine, es gibt ja sowas wie Bloomberg, GPT, so, das machen ja schon Unternehmen.
Ja.
Daten,
die sie ist ja auch haben. Logisch, dass man das macht.
Ja, aber fand ich schön, wie sehr du dich gefreut hast.
Ja, man hat es an meinem Lachen gemerkt. Ich bin jetzt nicht der größte Freund der BeraterInnen. Nein, Spaß, ich mag Berater ganz gern. Ich hätte noch einen Use Case der Woche, glaube ich. Du hast ja, weiß ich nicht, ob du das erzählen möchtest. Wobei das so eine, ja, das ist zu privat, das erzählen wir nicht. Das erzählst du als Use Case Klasse nochmal ab, weil ich fand den endknuffig. Aber mag doch mal den Use Case der Woche mit deinem Sora 2 API-Generator. Was hat es sich auf sich denn?
Use Case der Woche.
Der API-Generator von Sora war eigentlich eine spontane Idee, dass ich gesagt habe, ja, das ist die API von Sora draußen, kann ich damit irgendwie ein einfaches Frontend bauen, weil ich will die Sora 2 Pro-Version mal testen, weil die ist teurer. Die kriegst du aber nur über die ChatGPT Pro-Version, die $200 im Monat kostet. Da habe ich gesagt, nee. Und habe dann mal geguckt, wie schnell kann ich es denn machen? Wie schnell kriege ich hin, ein Frontend zu bauen, was mir Videos generiert und anzeigt und auch sogar mit Filtereinstellungen irgendwie editieren kann, hat 25 Minuten gedauert. Wollte das ja krass. Hätte ich vor 3 Jahren hätte ich nicht angefangen, hätte ich nicht gewusst, wie ich anfange. So. Das war krass. Das Ding habe ich dann ein bisschen angereichert und wenn man sogar 2 Generator eingibt bei Google, sind wir bei Position 3 oder 4. Wechselt immer so ein bisschen. Ah, danke. Und das zweite ist auch so ein bisschen aus dieser spontanen Idee entstanden. Wie sieht denn das eigentlich aus? Wer blockiert denn eigentlich LLMs auf ihrer Webseite? Man kann ja mit der robots.txt kann man ja LLMs blockieren und nicht auf seine Webseite lassen, damit die dann nichts in ChatGPT und so weiter reinpacken. Gibt es Unternehmen, die das tun? Zum Beispiel LinkedIn.com blockiert einige Chatbots. Und dafür habe ich auch ein kleines Tool gebaut. Können wir auch gerne verlinken in die Shownotes. Gibt es eine URL ein, der geht über eine Superbase Edge Function auf die Robots von TXT der Domain, gibt dir das zurück und gibt dir aus, welche Seiten denn blockiert sind oder welche AI-Chatbots blockiert sind und welche nicht. Auch nochmal ganz cool zu sehen.
Sollte man AI überhaupt blockieren, Jens?
Das ist eine sehr gute Frage. Kann man ja so ein bisschen sagen, sollte man Paywall vor seine Artikel packen?
Oh, ich hatte noch was anderes, warum ich jetzt nochmal auch noch kurz reinbaue, warum ich da kurz einhaken darf, ist, weil wir bei unserer neuen Webseite, die ich selbst wieder zusammengebaut habe, diesmal mit FreelancerInnen, mit Webflow, habe ich mich mal an Webflow rangetraut, was ziemlich geil ist. Die haben in der SEO-Einstellung auch unten einen Reiter, den hatte ich so vorher nicht bei Yoast oder bei WordPress irgendwie gesehen, dass man eben eine Text- oder eine, ich nenne es jetzt einfach mal Textdatei, um fachlich nicht ganz falsch zu sein, einfügen kann, um die Webseite zu optimieren für LLMs. Also einfach nur so ein kleines Fensterchen und das war das erste Mal so, hä, was ist das? Also komplett so opfermäßig, der keine Ahnung davon hat. Ich so, hä, das gibt's, ist das jetzt die Meta-Description, muss ich da jetzt irgendwas reindonnern und so? Und es wird immer mehr auch kommen, dass natürlich da eben auch die funktionalen Plugins und so, die man aus SEO-Thema kennt, dass die natürlich auch das mit aufnehmen müssen, um da irgendwie gewisse Art und Weise konkurrenzfähig zu bleiben. Das fand ich ganz nett.
Ja, wobei, so aus meinem Verständnis, wenn du es nicht blockierst, dann, also du musst es nicht aktiv zulassen. Das heißt, wenn der Crawler um die Ecke kommt, dann guckt er sich nicht an, erlaubt mir der Max das, sondern sagt, darf ich das oder darf ich das nicht tun? Und dann springt er meistens rüber. Aber ich glaube, die Bots müssen ja irgendwelche ihre Daten bekommen und das heißt, du kannst es blockieren, aber nicht aktiv erlauben. Also würde nichts bringen, kannst du es nur eintragen. Aber das finde ich ganz spannend, weil du dann auch siehst, wenn du so Publisher dir anschaust, große deutsche Magazine und Zeitungen, die teilweise eher Google oder Google Gemini aussperren, manche eher ChatGPT, manche eher Perplexity. Also man sieht da schon teilweise, dass sich Leute mit beschäftigt haben, aber entweder nicht zu Ende gedacht haben oder auch ganz bewusst halt sagen, ich möchte in einem LLM mitspielen und im anderen nicht. Oder Chatbot besser gesagt. Das finde ich ganz spannend. Und das, genau, kann man mit dem Tool relativ schnell herausfinden und da mal so ein bisschen schauen, wie steht man.
Dann verlinkt doch mal das Tool bitte in den Shownotes. Sowieso. Ich glaube, das ist was Cooles. Ja, mein Use Case ist tatsächlich Open Code.
Alter Coder, ich finde das schön, dass ich dich so angesteckt habe, dass du jetzt...
Du hast mich angesteckt und mein Freund Alex hat mich angesteckt mit unserem kleinen Hobby-KI-Hardware-Projekt, das wir gerade privat machen. Wir wollen nächstes Jahr eine Hardware-KI auf den Markt bringen. Trommelwirbel, mal schauen, ob wir es hinbekommen. Und im Zuge dessen muss ich mit dem Thema auch, kann ich nur der Marketing- und Sales-Fuzzi sein, sondern ich muss mich auch mit der Hardware beschäftigen und mit Software. Und Open Code ist ein Open-Source-Projekt und kann ich jedem empfehlen. Hab mir der Alex meinte, ich soll es nicht jedem erzählen. Hiermit habe ich es allen erzählt.
Ja, raus.
Und schaut sich an auf Git und mir hat es eben Spaß gemacht, ist lokal im Terminal ein Plan und ein Build Agent. Elon Musk hat davon Wind bekommen und hat denen dem Projekt gleich mal Grok gegeben. Wir sind keine Elon Musk Fans mehr, schon lange nicht mehr, aber Grok integriert in dem Open Code ist natürlich schon so ein bisschen God-Mode, vor allen Dingen für so Noobs wie mich, die keine Ahnung haben vom Coden. Das war mein Use Case der Woche. Geil. Und zweiter Use Case der Woche ist noch das Thema mit unseren Freunden Chunky Panda. Liebe Grüße nach Berlin. Da haben wir zusammen für die Telekom in dem Ancestor AI Contest unser AI-Video zusammen abgegeben. Und es war ein schönes Projekt und haben da was Nettes. Es war vor dem Sora Launch, also eine Woche vorher. Haben wir da coolen Workflow hinbekommen und eine coole Idee. Die Jungs aus Berlin haben eine super Idee gehabt, haben super geile Bilder gepromptet. Wir konnten auch ein bisschen was dazu beitragen, beim nächsten Mal noch ein bisschen mehr. Und genau, das war unser zweiter Use Case der Woche, auch mal was wieder von mir.
Das ist immer fies, wenn man dann, das war bei mir bei OMR Festival auch so, hatte ich ein Video gezeigt und 3 Wochen später kam VO3 raus und das war noch mit VO2 gemacht. Denkst du, ja, toll. Aber kannst du nicht warten, bis...
Trotzdem, probieren geht über studieren.
Natürlich, die Erfahrung macht da viel Sinn. Cool, geil, schöne Use Cases. Freue mich, dass du jetzt auch unter die Coder bist. Das heißt, ich schicke jetzt einfach mal demnächst keine Sprachnachrichten mehr, sondern einfach nur irgendwelche Code-Snippets zu und mal gucken, was du damit machst.
Ja, yeah. So machen wir das. Lieber. Dann war mir eine Freude, mein Lieber. Schönes Wochenende. Danke, dass ihr alle eingeschaltet und zuhört und uns immer wieder folgt und natürlich auch weiterempfehlt. Und wir kommen ja mittlerweile sogar in LLMs vor, habe ich gesehen. Nein. Dementsprechend danke, dass ihr dabei bleibt und ich hoffe, mein Mikro war wieder mal gut eingestellt und wir hören uns nächste Woche und dann mit einigen tollen News und Gästen.